aus Jesaja 2. Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, schaute über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, der des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Er nahm nun die 12 beiseite und sagte zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Lukas 18, 31. Seht, achtet darauf, was jetzt kommt. Seht es, begreift, wie sich eure Menschlichkeit darin verändert. Im Hinaufgehen, im Sehen. Seid dankbar. Freut euch, dass ihr sehen könnt, selbst wenn es euch schwer fällt hinzuschauen, wenn ihr es nicht mögt, was ihr seht. Was ihr sehen werdet, ist bei den Propheten zu lesen. Dort steht es, klar und deutlich. Etwa dieses Wort aus Jesaja 52. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt, nicht mehr menschlich war sein Aussehen, und seine Gestalt war nicht wie die eines Menschen. Oder diese Worte, nur wenige Zeilen später. Verachtet war er, und von Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Krankheit vertraut, und wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, ein Verachteter, und wir haben ihn nicht geachtet. Doch unsere Krankheiten, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen hat er auf sich genommen. Diese Vorstellung ist heute für viele Menschen unerträglich. Jesus leidet für uns Menschen. Er stirbt für unsere Verfehlungen und Sünden, damit wir erlöst werden. Damit können viele Menschen nichts mehr anfangen. Gott hat doch solch ein grausames, blutiges Opfer nicht nötig zur Erlösung der Menschen. Seht, schaut genau hin, blickt durch die jahrhundertealten Traditionen und durch all den Ballast der Kruzifixe und leidgetränkten Gesangbuchlieder hindurch. Achtet darauf, was ihr wirklich seht. Wir gehen hinauf nach Jerusalem. In diesem Satz ist nichts Außergewöhnliches. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, wie unzählige andere. Viele machen eine Wallfahrt nach Jerusalem. Pilger strömen zum Pessach oder zum Laubhüttenfest in die Stadt. Jerusalem, eine der ältesten Städte der Menschheit, ist ein besonderer Ort, ein Knotenpunkt verschiedener Völker und Religionen. In dieser Stadt verdichten sich die sehnsüchtigsten Hoffnungen auf Frieden, auf Versöhnung, auf eine heile Gemeinschaft von Völkern und Ländern. Schwerter werden zu Pflugscharen geschmiedet, es wird keinen Krieg mehr geben, Löwe und Rind werden beieinander liegen, das Kleinkind wird am Schlangenloch spielen. Aber Jerusalem ist zugleich ein uraltes Symbol für die Welt, die wir erleben, voller Gewalt und Zerstörung. Wir blicken auf Kriege, auf Morde, Zerstörungen immer wieder. Jerusalem, die Stadt trägt nach rabbinischer Überlieferung den Frieden im Namen. Aber sie ist bis heute kein Abbild des Friedens. Vor Augen haben wir die Zerrissenheit, die Trennung. Wir sehen den Hass und die nicht enden wollende Gewalt. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Mit seiner Ankündigung markiert Jesus für seine Jünger, dass dieser Gang nach Jerusalem anders sein wird als sonst. Es wird sich erfüllen, was in den Propheten zu lesen ist von dem rätselhaften Gerechten, der geschunden und verachtet wird von allen. Die Jünger verstehen gar nichts. Sie können nicht sehen, was kommt. Sie können die Worte Jesu nicht zusammenbringen mit den Erfahrungen, die ihr Leben mit ihm bisher ausgemacht haben. Es war eine gute Zeit, mit vielen wunderbaren Erlebnissen. Sie werden zum Fest nach Jerusalem ziehen. Sie werden den Tempel sehen, den Ort der Gegenwart Gottes. Was soll schon Schreckliches geschehen? So sind wir Menschen. Wir haben den Blick gerichtet auf das, was uns umgibt und prägt. Wir stehen mitten zwischen alten Ruinen und Bauwerken. Sie künden davon, welche Katastrophen schon geschehen sind. Aber das war vor langer Zeit. Heute ist es anders. Die Welt ist doch so schön. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wir haben uns so weit entwickelt. Wir sind human. Wir sind friedlich. Die Lektionen aus der Vergangenheit haben wir gelernt. Warum sollte es je wieder anders werden? Als ich so alt war wie mein Sohn heute, konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass es einmal anders sein wird. Deutschland war ein geteiltes Land, mit einer großen Mauer, mit Stacheldraht und mit Selbstschussanlagen. Menschen starben an der Grenze. Die Gefahr eines vernichtenden Atomkrieges überschattete das Leben. Es kam anders. Die Mauer fiel. Die Wiedervereinigung folgte. Für einen Augenblick sah es so aus, als wenn nun alles anders wird. Friedlicher, versöhnter, hoffnungsvoller. Mancher sprach gar vom Ende der Geschichte, das gekommen sei. Aber wir waren in all den Jahren umgeben von Ruinen und Bauwerken der abgelösten Zeit. Wir sind es noch heute. Wir erleben gerade schmerzhaft, dass alles anders kommen kann. Die Geschichte ist nicht zu Ende. Andere denken und handeln in Sprachen und in Denkweisen, die uns fremd geworden sind. Wir haben sie als längst überwunden geglaubt. In der Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine geht es nicht um Freiheit, nicht um das Völkerrecht, nicht um Recht auf Selbstbestimmung. Es geht darum, Macht und militärische Durchsetzungskraft zu demonstrieren, weil es möglich ist, weil die Konsequenzen zu schrecklich wären, wenn es mit gleichen Mitteln beantwortet würde. So gelingt es, gegen bestehende Verträge, gegen die Grundsätze von Humanität und Völkerrecht. Es kann anders kommen. Unser Dasein, die Werte unseres Zusammenlebens sind gefährdeter, als wir es wahrhaben wollen. Wir mögen entgegenhalten, wir sind wohlhabend, die Demokratie ist wehrhaft. Was soll schon Schreckliches passieren? Da könnten wir die Jünger fragen. Nach der Kreuzigung Jesu verkriechen sie sich in einer Kammer, ohnmächtig, hilflos. Die Szene, die sich an unseren Wochenspruch anschließt, gibt einen Hinweis, was sich mit diesem Gang nach Jerusalem vollzieht. Auf dem Weg kommen sie an einem Blinden vorbei. Er kann Jesus und die Jünger nicht sehen, aber er bekommt mit, wer sich nähert. Da schreit er: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Er lässt sich nicht zum Schweigen bringen. Aus seiner verwundeten Seele schreit er noch lauter: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Der Blinde ruft Jesus an mit dem Titel Sohn Davids. Vom Messias, als dem Sohn Davids, erwartete Israel damals, dass er Heil und Heilung bringt. Jesus bittet, den Mann zu sich zu bringen. Er fragt den Blinden: Was willst du? Was soll ich für dich tun? Der blinde Mann antwortet: Herr, dass ich sehen kann. Jesus antwortet ihm: Du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Jesus sieht diesen Menschen in seiner Erbarmungswürdigkeit. Er sieht seine Not, wo andere ihn als störendes Element wegdrücken möchten. Jesus erbarmt sich über ihn. Er richtet ihn auf in seiner Not. Seht. Sieh genau hin, wo Menschen leiden, wo sie Schmerzen erdulden. Da schau nicht weg. In einer Welt voll Grausamkeit vergrößere die Erbarmungslosigkeit nicht noch im Weggucken. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Jesus sieht hin. Er geht hinein in die Stadt, in den Schmelztiegel all der Hoffnungen und Sehnsüchte, all der Verwundungen und der Schmerzen. Und es wird alles vollendet werden. An dieser Stelle ist es wesentlich, genau zu achten auf das Wort, das man Grundschülern schnell austreibt beim Erzählen. Und. Das harmlose Aneinanderreihen. Es fragt nicht nach Ursache und Wirkung, nach Bedingung und Erfüllung. Es geschieht einfach. Oft fragt man sich, warum. Und. Jesus zieht nach Jerusalem ein. Und. Er lehrt die Menschen und er heilt Kranke und sieht ihre Not, wie in Galiläa. Und dann wird alles anders. Menschen stören sich an ihm, Jesus wird verhaftet. Die Mechanismen der Politik setzen sich in Bewegung. Am Ende wird Jesus hingerichtet, ihm wird grausam mitgespielt. sowie unzähligen anderen, unschuldigen Familien, Aktivisten für Demokratie und Menschenrechte. Ihr Leben zählt nicht angesichts der Entscheidungen und der Handlungen von Mächtigen. In der Ostukraine, in Afghanistan, in Syrien, in Mali. Grausamkeit und Gewalt sind keine Ausnahmen. Sie sind kein bedauerlicher Unfall. Sie werden allzu oft in Kauf genommen. Viel zu häufig werden sie bewusst eingesetzt. Diese dunkle Seite gehört zu unseren menschlichen Möglichkeiten. Und wir Menschen finden keinen Ausweg aus diesen verhängnisvollen Schlingen. Und es wird alles vollendet werden. Durch das grässliche Leiden und Sterben Jesu hindurch vollendet Gott seine Liebe zum Leben, seine Fürsorge für seine Geschöpfe. Er lässt Jesus nicht im Tod. Er erhebt ihn, seine Worte, sein Handeln, zu bleibender, zu lebendiger Gültigkeit. Wir brauchen nicht zu denken, dass Gott dieses Leiden und Sterben nötig gehabt hätte. Das Töten, das Foltern und Zerstören bekommen wir Menschen alleine hin. Da brauchen wir keinen göttlichen Rückenwind. Wir können dankbar sein, dass Gott in dieses schmerzvolle Dahingehen Jesu ein unvergängliches Hoffnungszeichen in diese Welt setzt. Darin gewinnen die Worte Jesu ihre Kraft und ihre Schärfe. Sie bieten jedem Diktator, jedem Verächter der Menschlichkeit die Stirn. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Darum, sieh genau hin, und wenn du nicht selbst sehen kannst, versuche es im Blick von ihm her. Schaue auf seine Schmerzen und auf seine Leiden. Sieh, was Gott damit tut, wie er es tut. Gott zeigt kein einsichtiges Mitgefühl mit den gekränkten Hohenpriestern. Er beeilt sich nicht, Verständnis aufzubringen für die Ängste der Römer vor politischen Unruhen. Er ist kein Pilatus-Versteher. Gott steht auf der Seite des Opfers. Er erhebt den Toten zum Leben. Gott tröstet die Verfolgten, die verängstigten Jünger in ihrer Kammer. Gott gründet eine Gemeinschaft, die sich rund um den Erdball in seinem Namen versammelt, Woche für Woche. Sie hält die Hoffnung wach auf Frieden und Versöhnung mit anderen Menschen aus allen Völkern und anderen Religionen. Sieh hin. Schaue immer auf ihn, der nach Jerusalem hinaufgeht. Und dann wirst du lernen zu sehen, wo du selbst etwas im Wahrnehmen der Not ändern kannst. Im Mitfühlen, in deinen Gebeten, in Kollekten und Gaben, in deinem Protest, in deinem Festhalten am hoffenden Glauben, so zart wie eine Blüte, so verletzlich wie ein grüner Trieb, der durch den Asphalt bricht. Dein Glaube wird dich retten. Der Glaube wird deine Menschlichkeit bewahren. Amen.